Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts. Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts. Ich liebe ja Rätsel und ich liebe deshalb auch Escape Rooms. Und bin deshalb einigermaßen traurig, dass sie gerade pandemiebedingt geschlossen haben. Umso mehr freue ich mich, dass die Escape Mail Partnerin der heutigen Folge ist. Die Escape Mail ist ein Escape Room, der per Brief zu euch nach Hause kommt. Und das in Episoden aufgeteilt. Ihr könnt dann gemeinsam mit euren Freundinnen oder Geschwistern vor Zoom spielen oder, wenn ihr brav seid und euch testen lässt, vielleicht auch gemeinsam zu Hause. Ich habe die erste Episode mit meinen Schwestern schon durchgespielt und muss wieder mal sagen, glücklicherweise sind die beiden viel klüger als ich. Es war nämlich ziemlich knifflig und ohne sie wäre ich wahrscheinlich 10 Minuten später in der Ecke gesessen, hätte geweint und wäre dann schlafen gegangen. Aber mit den beiden hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf theescapemail.de könnt ihr die Episoden bestellen oder gleich ein Abo für alle abschließen. Mit dem Rabattcode GROSSE10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt. GROSSE mit 2S geschrieben. Also, nichts wie los. theescapemail.de und den Rabattcode GROSSE10 nicht vergessen.
Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein.
Wie wir handeln, bestimmt, wie die Welt aussieht.
Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss.
Es gibt ja viele verschiedene Formen von Gewalt und es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt, es gibt auch psychische Gewalt und es gibt auch epistemische Gewalt. Das ist auch eine Gewalt, die auf Wissen basiert. Wir können tatsächlich von einer Kolonialisierung des weiblichen Körpers sprechen.
Wenn Frauen gleich auf sind mit Männern, dann geht es der Gesellschaft besser. Dann geht es nicht nur den Einzelnen besser, den Frauen und den Männern, sondern auch allen.
Die werden zu keiner Veränderung kommen, wenn wir diese Veränderung nicht gemeinsam machen, weil wir eine Gesellschaft sind.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Kerstin, Laura, Marie und Hanna. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann geht das am einfachsten, indem ihr für den Podcast zahlt. Das geht unter steadyhq.com/große-töchter-podcast. Man kann den Podcast natürlich aber auch nicht monetär unterstützen und das geht am besten, indem man in der Podcast-App, in der man gerade hört, den Podcast mit 5 Sternen bewertet. Und wer das auf Apple Podcasts bis inklusive heute, an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, also dem 31. März 0 Uhr, tut, der hat die Chance, eines von 3 Miltiers-Heferl zu gewinnen. Wie gesagt, einfach auf Apple Podcasts bewerten und rezensieren, mir dann einen kurzen Screenshot von dieser Bewertung auf großetöchterpodcast@gmail.com schicken. In der heutigen Folge ist Melissa Erkort zu Gast. Melissa ist Lehrerin, Journalistin und Autorin. Und als solche kennt ihr sie vielleicht auch, denn zuletzt war sie medial sehr präsent mit ihrem neuen und sehr großartigen Buch Generation Haram. In Generation Haram beschäftigt sie sich mit dem Thema Chancengleichheit oder Chancenungleichheit im österreichischen Bildungssystem. Aber auch im Journalismus ist Melissa nach wie vor sehr umtriebig. Gerade eben hat sie das Projekt Die Chefredaktion gelauncht. Darüber sprechen wir im heutigen Gespräch, aber eben auch ganz allgemein über die Themen Chancen, Klammer auf und Klammer zu, Gleichheit im Bildungssystem und im Journalismus. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Melissa. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das freut mich wirklich sehr. Du warst ja, seit ich meinen Podcast gestartet habe, auf meiner Liste an Leuten, die ich unbedingt mal einladen möchte. Deshalb freut mich das heute ganz besonders. Ich beginne alle meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Und die meisten kennen dich wahrscheinlich eh. Ich mag dir trotzdem kurz die Möglichkeit geben, dich mal vorzustellen.
Hi, ja, danke für die Einladung. Ich bin die Melissa, ich bin Journalistin und Publizistin. Ich habe im Sommer 2020 ein Buch rausgebracht mit dem Titel Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Und darin habe ich so ein bisschen die Erfahrungen verarbeitet, die ich als ehemalige Schulprojektleiterin, ich war aber auch eine Lehrerin und die ich da gesammelt habe an den Schulen und auch selber als Schülerin, ehemalige Schülerin mit Migrationshintergrund.
Was ich auch ganz interessant fand, du erzählst im Buch ja deine Geschichte und erzählst da von deiner eigentlich sehr feministischen Mutter und von deinem eigenen Gerechtigkeitssinn und wie du dann in Österreich diese Geschlechterungleichheiten erlebt hast. Ich lese da vielleicht mal ganz kurz was vor, weil ich das so interessant finde. Du schreibst: Ich beobachtete, dass Mädchen oft Röcke und Kleider trugen und dann beim Abholen manchmal von ihren Eltern geschimpft wurden, wenn diese schmutzig geworden waren oder Löcher bekommen hatten. Das passierte bei den Buben nie. Ich beobachtete, dass den Mädchen gesagt wurde, wie sie in den Kleidern sitzen sollen und dass man ihnen die ganze Zeit an ihrem Haar herumfummelte. Ich sah, wie grob die Buben die Mädchen anfassten und ihren Puppen den Kopf abrissen. Und später schreibst du dann noch, dass deine Mutter dir gesagt hat, dass du, also wenn du einmal einen Sohn kriegst, solle alles im Haushalt machen und dass du nie ein gemeinsames Konto mit einem Mann haben sollst. Und der Grund, warum ich das so heraushebe jetzt, ist, dass ja ganz oft muslimische Menschen in österreichischen Medien auch als sehr rückständig porträtiert werden oder gezeichnet werden oder dargestellt werden, ja, als so, als wäre das eine total patriarchale Kultur, die quasi nach Österreich kommt. Das hat ja auch eine österreichische Staatssekretärin mal so gesagt tatsächlich, ja, dass das Patriarchat importiert wird. Und ich finde das ganz spannend, wie du eigentlich als muslimisches Mädchen das österreichische Patriarchat da sehr treffend beschreibst.
Voll, ich habe nach diesem Erlebnis im Kindergarten dann auch irgendwann beschlossen, ich möchte eigentlich beim Mutter-Vater-Kind spielen zum Beispiel nur der Junge sein, weil es dann irgendwie einfacher ist, der darf mehr und ich wollte auch gar keine Röcke mehr anziehen und die Haare immer nur unter der Kappe getragen, weil ich das viel einfacher empfand. Gar nicht, weil ich mich jetzt nicht wohlgefühlt habe als Mädchen, sondern weil ich mir dachte, boah, es ist offensichtlich einfacher. Und ich also der Islam, den ich von zu Hause kenne, da ist auch eher typisch für den bosnischen Islam. Also in Bosnien leben ja echt alle Religionen oder haben gelebt friedlich, bevor die Politik da quasi was anderes draus gemacht hat, sodass das eigentlich immer schon ganz normal war. Und ich glaube auch, ohne jetzt irgendwas glorifizieren zu wollen, überhaupt nicht. Aber ich kenne es halt, also Erzählungen von meinen Eltern im Kommunismus, im ehemaligen Jugoslawien, war das halt so, dass Frauen einfach auch immer schon gearbeitet haben und da einfach auch die Gleichstellung irgendwie schon ganz normal war. So dass das in Österreich dann für mich ja, ein bisschen, also irgendwie anders war, als ich ja, als meine Mutter oder mein Vater es mir beigebracht haben. Trotzdem habe ich natürlich auch unter Patriarchalen, also mein Vater war trotzdem ein Patriarch und mein Großvater auch. Und umso mehr war es den Frauen in meiner Familie irgendwie wichtig, uns Mädchen, aber auch uns, also meine Cousins, einzutrichtern, so, das ist die alte Generation, ihr werdet es anders machen. Und die haben das echt so oft wiederholt, dass ich einfach noch immer diese Sätze von damals höre, eben nie abhängig sein von einem Mann, immer eigenes Geld verdienen, eben nicht drauf hören, was dir nichts verbieten lassen und solche Dinge. Und das war ihnen ganz wichtig, dass wir es mal irgendwie auch anders machen.
Mhm. Und gleichzeitig beschreibst du ja auch sozusagen das sexistische Verhalten von muslimischen Jungen, oder von Jüngern mit Migrationshintergrund Mädchen gegenüber. Und der Titel Generation Haram bezieht sich ja darauf, oder? Was bedeutet Haram überhaupt? Genau. Vielleicht sollten wir das auch mal erklären. Ja.
Haram ist im Islam verboten. Diesen Begriff missbrauchen einige, um anderen zu sagen, was sie machen sollen oder nicht. In dem Fall waren das halt häufig Jugendliche mit muslimischem Background, die den Mädchen mit muslimischem Background gesagt haben, du, dein T-Shirt mit V-Ausschnitt ist Haram. Du, wenn du jetzt Wasserpfeife rauchen gehst, ist es Haram. Haben dann ihr Leben echt damit eingeschränkt. Tatsächlich ist im Islam, wenn man mit Theologen spricht, das einzige Haram, nämlich, dass man als Mensch einem anderen Menschen was verbietet. Quasi nur Gott selber könnte jetzt entscheiden, was Haram ist. Das wäre so die theologische Wahrheit. Diesen Jugendlichen ging es aber eher um die Macht. Ja. Denen ging es gar nicht um den Islam, ihnen ging es um die Macht über die Mädchen in einer Gesellschaft in Österreich, nämlich wo sie als muslimische Burschen, als Mohammeds sonst gar keine Macht haben.
Das fand ich ja auch ganz besonders interessant und das hat mich auch total überrascht, weil du beschreibst ja auch, ich glaube, du schreibst ja auch, Mohammed ist kein Name, sondern eine Diagnose oder so irgendwie.
Ein Urteil, genau.
Ein Urteil, genau, Entschuldigung. Und was mich da so überrascht hat, ist, dass du sagst, vor allem muslimische Männer werden Opfer von antimuslimischem Rassismus und ich habe mir immer gedacht, dass es vor allem Frauen mit Kopftuch sind, weil die so sichtbar muslimisch sind. Und du sagst, nein, es ist nicht so, es sind vor allem die Männer.
Genau, und die würden aber gar nicht so drüber reden, weil sie ja gewohnt sind, dass sie stark sein müssen, dass sie hart sein müssen. Also die, das kriegt man nur mit, wenn man mit ihnen unterwegs ist, wenn man die Blicke kennt, wenn man früher, wo wir noch in Clubs gehen durften vor Corona, nicht reingelassen wurde, weil sie eben so ausschauen, wie sie ausschauen, weil man mit ihnen nur Ärger assoziiert, wenn die Frauen die Straßenseite wechseln, wenn die sich wenn sie hinter ihnen gehen. Also so Sachen kriegst du nur mit, wenn du mit ihnen unterwegs bist. Und das Problem ist, dass sie ja nicht drüber reden, weil sie eben nicht verletzlich wirken wollen, weil sie auch unter diesem Patriarchat total leiden und weil sie dann lieber kontern auch. Ja, dann nehmen sie halt diese Rolle und tun dann so, als wären sie eh gefährlich, was sie nicht sind. Und wir haben ja auch in Hanau gesehen, also das war natürlich klar auch, bis auf eine junge Frau, die da ermordet wurde, waren das muslimisch gelesene oder migrantisch gelesene Männer. Und da fragt man sich natürlich, wer beschützt die eigentlich? Es geht immer drum, wer schützt das, wie schützen wir unsere Frauen vor diesen oder ja auch meinetwegen die muslimischen Frauen vor diesen Männern, aber dass die irgendwie auch Schutz erfahren, das ist nie so wirklich Thema.
Also eigentlich wird ja in Österreich, muss man wirklich sagen, die ganze Debatte um Chancengerechtigkeit, oder ich würde gar nicht sagen, dass es eine Debatte um Chancengerechtigkeit in der Schule gibt. Ich glaube, es gibt einfach nur eine Debatte darum, wie, also dass migrantische Jugendliche ein Problem sind. Ja, so. Und ganz oft wird es auf das Kopftuch projiziert. Also muslimische Mädchen werden immer nur thematisiert als Kopftuchträgerinnen und warum das jetzt ein Problem darstellen sollte. Du sprichst dich ja im Buch auch ganz stark gegen ein Kopftuchverbot aus und sagst, das würde muslimische Mädchen, die wirklich zum Beispiel gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen, von zu Hause aus, das würde diese Mädchen eigentlich noch mehr in die Unsichtbarkeit eigentlich verdrängen.
Es wurde auch vom Verfassungsgerichtshof ja nicht zufällig gekippt und ja. Wir sehen da echt, dass ich frage mich halt, wann haben Kleidungsvorschriften für Frauen jemals in der Geschichte irgendetwas Gutes gebracht? Also wir sollten doch aus der Geschichte lernen, aber scheinbar, wenn es um Frauen geht, die Kopftuch tragen, kann man andere Maßstäbe anwenden. Ich merke auch ganz oft bei Feministinnen, weißen Feministinnen ohne muslimischen Background, dass sie einfach eigentlich ihre Werte diesen Frauen überstülpen wollen, also sagen wollen, nur wenn du kein Kopftuch trägst, kannst du Feministin sein, nur dann bist du quasi eine richtige emanzipierte Frau und also keine Spur von intersektionalen Feminismus. Das ist, glaube ich, aber noch immer die Regel als die Ausnahme. Ich glaube, die jungen Frauen, die nächste Generation, vielleicht auch schon unsere, ist da ein bisschen empathischer, aber alle, was heißt alle, das ist natürlich jetzt von mir auch pauschal, aber viele, die ich erlebe, die älter sind, die haben kein Verständnis dafür, dass Kopftuch und Frauenrechte sehr wohl gemeinsam einhergehen können und dass für die Frauen zum Beispiel Kopftuch einfach nur eine Nähe zu Gott ist und nicht, ich muss jetzt vor Männern meine Haare verstecken. Wir sehen ja auch, dass Frauen, die Kopftuch tragen, ja auch ganz unterschiedliche Kleidungsstile haben. Also auch jeder Mensch, der irgendwie ein bisschen halbwegs offen durch die Gesellschaft geht, wird klar sein, dass das nicht unterdrückte Frauen sein können. Natürlich gibt es überall unterdrückte Frauen, ja, aber die gibt es auch in bosnischen Haushalten, die nicht muslimisch sind, ja. Also das ist kann man einfach nicht an einem Stück Stoff, an einer Kleidung von Frauen festmachen. Ich kenne Frauen, die sagen, für mich ist das Freiheit, weil ich nicht auf mein Äußeres reduziert werde, weil Männer mir nicht hinterher schauen und so weiter. Also das gibt ganz viele unterschiedliche Ansichten. Und ich glaube, das Einzige, was wir lernen sollten, ist, dass jede Frau das für sich entscheiden soll und darf.
Ich wollte nur dazu sagen, weil du gesagt hast, die unterdrückten Frauen gibt es auch in bosnischen Haushalten, wo kein Kopftuch getragen wird. Ich bin ja am Land in Niederösterreich aufgewachsen, in einem ganz kleinen Dorf, wo irgendwie rundherum alles wirklich erzkonservativ ist. Und ich muss nur dazu sagen, die unterdrückten Frauen gibt es dort genauso. Also da müssen Leute keinen Migrationshintergrund haben dazu. Das Patriarchat ist leider überall. Es geht, finde ich, ja bei der Kopftuchdebatte auch so um körperliche Selbstbestimmung, oder? Und ich finde es immer wieder interessant und schockierend, wie solche irgendwie, ja, sind es wirklich Kulturdebatten, wie das am Körper von Frauen irgendwie ausgetragen wird. Also das ist eher so mein feministischer Zugang, dass mich das einfach total stört, ja, dass es immer darum geht, was Frauen dürfen und was nicht, ja, anstatt ihnen halt sozusagen die Freiheiten zu geben, zu tun, was sie wollen mit ihrem Körper.
Richtig. Und wenn dann diese Frauen dann irgendwie für sich einstehen und sagen und laut sind und sagen, was sie stört und demonstrieren gegen ein Kopftuchverbot, dann zeigen die ja offensichtlich, dass sie nicht unterdrückt sind. Ja, also wie offensichtlich muss man es denn noch zeigen? Und dann passt das auch wieder nicht. Dann kommen eben Argumente wie, die sind von irgendwelchen Vereinen instrumentalisiert, also was ich alles mitkriege, vor allem im Journalismus, wie darüber geredet wird, auch. Ich meine, ich möchte jetzt keinen Journalismus-Exkurs starten, aber natürlich prägen die Medien unser Bild von Frauen, die Kopftuch tragen. Und wenn man da jetzt googelt Islam, kommt immer dasselbe Bild von den drei anonymen Frauen mit Kopftuch von hinten. Das macht natürlich auch was mit unserer Wahrnehmung von muslimischen Frauen und beeinflusst uns total.
Zum Journalismus kommen wir später noch, da habe ich auch einige Fragen an dich, weil du ja ein neues Projekt auch gestartet hast, aber dazu später. Du beschreibst ja im Buch auch, dass sich deine Schülerinnen von Feminismus ganz oft nicht angesprochen gefühlt haben, weil es so weiß dominierter Feminismus war. Wie müsste Feminismus denn sein, dass er muslimische Jugendliche, muslimische Mädchen, Mädchen mit Migrationshintergrund auch gleichberechtigt ins Boot holt?
Ich glaube, dass er überhaupt junge Personen ans Boot holt, müsste ein bisschen einfacher sein von der Sprache her. Ich weiß noch, wie ich mich in meiner ersten Gender-Vorlesung an der Uni, und da habe ich ja schon studiert, das heißt, ich habe Matura schon gehabt, total fehl am Platz gefühlt habe, weil ich diese akademische Sprache, Judith Butler und so weiter, überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe mich total abgeschreckt gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin zu dumm für Feminismus und bin dann erst später durch so ein bisschen populärwissenschaftliche Literatur dann dazu gekommen, mich mit dem Feminismus auseinanderzusetzen. Und das, glaube ich, muss man einfach mit auch jungen Frauen, egal ob mit Migrationshintergrund, nicht einfach, ja, das ist auch ein bisschen Klassismus, finde ich. Also da muss der Feminismus, wenn wir über Intersektionalität reden, auch sich damit konfrontieren. Generell auch die Frauen, die wir als Feministinnen bezeichnen, die wir glorifizieren, die wir als Ikonen hernehmen, sind die Women of Color oder eben muslimische Frauen, eben nicht nur klassisch weiße Frauen. Und das ist doch sogar in der neuen populärwissenschaftlichen Literatur ja noch immer eher seltener. Ich möchte keinen Namen nennen, weil man dann glaubt, ich finde die schlecht. Ich finde ja, stimmt überhaupt nicht. Aber wenn mir halt so die Bestseller am deutschsprachigen Raum einfallen aus den letzten Jahren, dann sind das halt häufig weiße Frauen gewesen, die super Bücher geschrieben haben. Und da können sich aber nicht viele junge Frauen, auch ältere Frauen mit Migrationsgeschichte identifizieren. Das ist vielleicht nicht ihr Feminismus oder sie denken sich ja schön, aber ich habe ganz andere Probleme bei mir daheim oder dort, wo ich herkomme.
Du schreibst ja auch, dass Schule keine Geschlechterdemokratie vorlebt. Und die Frage ist, einerseits, was meinst du damit genau? Und dann andererseits, wie könnte denn eine geschlechterdemokratische Schule aussehen? Und dann aber auch auf einer ganz praktischen Ebene, was können LehrerInnen tun, um zum Beispiel Unterricht feministischer zu gestalten? Also einerseits, was ist die Utopie, also was wäre eine geschlechterdemokratische Schule? Und dann andererseits, was kann man in der Praxis tun, jetzt wo es ist, wie es ist?
Ja, eigentlich laut Lehrplan muss man das ja schon leben. Ja, also man muss über Gleichberechtigung sprechen. Das kommt aber viel zu kurz. Also erstens reichen natürlich nicht 50 Minuten Unterrichtsstunde für solche großen Themen. Und andererseits ist es auch nicht nur mit einer Unterrichtsstunde getan. Es muss ganz selbstverständlich einfließen, wenn man in Physik über Physiker spricht, dass auch PhysikerInnen vorkommen. Ja, also wenn man in Deutsch Klassenlektüre liest, dass man sich anschaut, wieso lesen wir eigentlich hauptsächlich noch immer männliche Autoren, solche Dinge, also so muss man das einfließen lassen, nicht extra als Thema nur, ja, wir machen heute was zu Feminismus. Und meine Schüler, als ich noch unterrichtet habe, haben auch oft gesagt, boah, nicht schon wieder Feminismus, Frau Professor. Ja. Und dann habe ich auch gemerkt, ah, okay, ja, ich muss es vielleicht gar nicht so jedes Mal ankündigen, sondern ich muss es einfach einfließen lassen, sodass das ganz normal wird, dass wir einfach, dass diese Themen einfach alle Lebensbereiche tangieren. Und was ich aber auch gesehen habe, ist zum Beispiel, wer hat sich als Klassensprecher aufstellen lassen, wer hat sich als Schulsprecher aufstellen lassen. Das waren noch immer häufig Burschen. Und ich werde den Moment nicht vergessen, wo ich dann in einer Klasse, wo es echt 15 junge Frauen und 15 junge Burschen gab, gefragt habe, ja, wieso lasst ihr euch denn nicht aufstellen, habe ich die Mädchen gefragt. Und die meinten, dann kamen echt so Argumente wie, das kann ich nicht mit dem Lernen vereinbaren oder ist ein Freund von mir und er lässt sich aufstellen und ich will keine Konkurrenz sein. Also echt so Argumente, die ich so von erwachsenen Frauen, keine Ahnung, wenn man in alle möglichen Gesellschaftsbereiche schaut, kenne, haben die schon mit 16, 17 genauso wiedergegeben. Und dann haben sie zum Beispiel dann den Posten in der Bibliothek angenommen, also so, wo man einfach nur ordentlich sein musste und irgendwie fleißig sein musste in der Bibliothek. Und das war so, ja, es war halt, Schule ist so ein bisschen Mikrokosmos der Gesellschaft und das habe ich da schon gesehen, dass das einfach, ja, schwieriger wird. Und Klassensprecher und Schulsprecher, das sind halt häufig die dann vielleicht später auch sich irgendwie politisch engagieren oder irgendwo die Führungspositionen innehaben. Und da können sie ja schon mal üben. Und es wäre super, wenn das auch häufig junge Frauen wären, die da üben. Ich meine, ich bin mir sicher, an den Schulen, wo die privilegierten jungen Menschen sind, ist es anders. Aber die Schulen, die ich kennengelernt habe, da waren das häufig einfach die Burschen, die sich wählen haben lassen.
Warum glaubst du, ist es anders in privilegierten Schulen?
Ja, die kamen natürlich aus ganz anderem Elternhaus, wo einfach das schon gelebt wird daheim, wo darüber gesprochen wird, wo es teilweise auch Gender-Schwerpunkte gibt, die nicht nur so genannt werden, sondern wo es echt der Direktorin, dem Direktor wichtig ist. Und gerade aber die Schulen, wo ich war, hätten das auch nochmal gebraucht, aber die hatten ganz andere Probleme. Wenn du da viele in der Klasse hast, die von Armut betroffen sind, die noch nicht so gut Deutsch können etc., da musst du dich halt anderen Themen widmen, bevor du dich Feminismus widmen kannst. So ist der Grundtenor ein bisschen. Mhm.
Du hast ja vorhin schon das Thema Repräsentation angesprochen und auch im Buch schreibst du über viel über Alma Sadic und meinst eben, dass solche Role Models sehr wichtig sind, auch für Jugendliche, und beschreibst auch, wie sie begeistert eigentlich auf sie reagieren, also die Jugendlichen, die du unterrichtet hast. Und ich bin ja eigentlich auch eine von jenen Menschen, die Repräsentation total wichtig findet. Bin aber selber immer wieder mit Kritik konfrontiert, wenn ich das sage, weil mir dann gesagt wird, das sei nur oberflächliches Kosmetik und das ändert dann nichts an den Machtverhältnissen an sich. Wie ist da deine Position? Wie wichtig ist denn Repräsentation?
Ich finde, die Kritik ist total berechtigt, das stimmt auch. Nur bei jungen Menschen ist das wurscht, ja. Also die wollen sich sehen, die denken nicht, die können noch nicht so weit denken an die Strukturen. Also wenn ich selber draufkomme, wann hatte ich denn die Erkenntnis, dass es nicht reicht, dass ich jetzt im Journalismus nur bin, ja, sondern dass ich da allein nichts verändern kann. Das kommt erst mit dem Alter. Und davor ist aber wichtig, dass man überhaupt die Motivation hat, irgendwo hinzugehen, wo man vielleicht die Strukturen verändert, muss man sich ja mal sehen. Und deswegen finde ich schon wichtig. Also einfach, dass du denkst, okay, es ist möglich oder da ist jemand, der sieht so aus wie ich oder der einen ähnlichen Namen wie ich, und das heißt, es ist vielleicht doch nicht so weit weg. Und wenn man dann annähernd in diese Position gelangt, merkt man dann vielleicht, okay, das reicht nicht mehr und kann dann doch immer versuchen, die Strukturen zu verändern. Aber gerade für junge Menschen, für junge Frauen ist, glaube ich, Repräsentation extrem wichtig. Und ich habe es auch nicht so richtig glauben wollen, bis ich dann halt selber mit jungen Menschen gearbeitet habe und gesehen habe, wie wichtig, dass sie die schon fanden, dass ich quasi als muslimische Frau einen Job mache, der ja akademisch konnotiert ist. Der Journalismus ist ja durchaus elitär, also dass das für sie echt viel bedeutet hat. Und sie dann so ein bisschen gesagt haben, ja, wenn sie es geschafft haben, kann ich es ja eigentlich auch schaffen.
Ja. Was ich auch noch interessant fand im Buch, ist, dass du ja beschreibst, wie sehr das österreichische Bildungssystem darauf aufbaut, dass eigentlich ganz viel dieser Bildung daheim gemacht wird. Also dass sozusagen die Eltern die Verantwortung haben, dann mit den Kindern die Hausaufgaben zu machen oder sie halt, wenn sie das Geld haben, in Nachhilfe zu schicken oder so. Und aus feministischer Perspektive muss man da ja auch ein Stück weit sagen, das System funktioniert nur, also funktionieren tut es ja nicht wirklich, wie du beschreibst, ja, aber es funktioniert nur dann, weil eben systemisch auf die unbezahlte Arbeit von Frauen zu Hause auch gesetzt wird. Und wenn vor allem Frauen diese Arbeit nicht machen können, weil sie zum Beispiel selber erwerbsarbeiten oder weil sie keine Zeit haben, weil es so viele andere Kinder noch gibt im Haushalt und so weiter und so fort, dann funktioniert es eben nicht mehr.
Genau, es verlässt sich auf die bürgerlichen Mütter, die dann das Referat machen für das Kind, die zumindest das Kind erinnern macht was. Ja. Also auch das ist ja Arbeit, dass man dran denken muss, man hat das Schularbeit, hat es eh gelernt. Aber die meisten lernen ja wirklich mit. Und deswegen bin ich immer verwundert, wenn dann so bürgerliche Frauen oft sagen, na, sie wären jetzt nicht für eine Ganztagsschule, so wie ich sie halt fordere, weil ihr Kind braucht das ja gar nicht. Das brauchen vielleicht die unterprivilegierten Kinder, ja, dann soll man das denen verpflichten, aber sie brauchen das ja nicht. Aber ich denke mir, das wäre gerade auch für alle Frauen eine Entlastung oder ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr beispielsweise. Das wäre auch eine Entlastung. Es ist natürlich okay, oder was ist okay, völlig legitim, wenn eine Mutter sagt, ne, ich möchte mich drum kümmern. Nur die, die vielleicht das nicht sagen, müssen es halt auch machen. Und die Lehrpersonen verlassen sich auch drauf, dass jeder diese Mutter hat. Also das ist einfach so. Ich habe es gemerkt in der Schule, wenn irgendwas ist mit dem Kind, wer wird zuerst angerufen? Die Mutter. Obwohl die Telefonnummer vom Vater genauso drin stand. Aber das war immer, ja, zuerst ruft man die Mama an. Und wenn die Mama beim dritten Mal nicht rangeht, dann ruft man vielleicht den Vater an, wenn es nicht so dringend ist. Und ich habe das dann umgekehrt gemacht. Ich habe da dann die Väter angerufen. Und die waren eben manchmal so, haben sie meine Frau nicht erreicht? Also so da.
Ja.
Und auch bei Elterngesprächen, ich weiß ja auch schon wieso, ja. Also es ist natürlich ein Unterschied gewesen, wenn ich da eine Mutter sitzen hatte oder einen Vater. Also die waren, die Mütter haben dann immer mitgeschrieben und haben sich das zu Herzen genommen und die Väter waren teilweise recht ruppig und haben, glaube ich, nicht mal halb zugehört, was ich so sage. Aber da muss man die auch umerziehen, ein bisschen, und die Gesellschaft da dahingehend umerziehen und nicht das sich leicht machen und sagen, ja, ich rufe halt die Mutter an, ja.
Eine Sache, und ich erzähle das irgendwie ständig, aber es geht mir einfach nicht aus dem Kopf und das ist mir jetzt auch wieder eingefallen. Ich werde einfach nie vergessen, wie während dem ersten Lockdown, da waren, ich glaube, es war die ZIP2, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber da waren alle Club-Obleute aller Parlamentsparteien eingeladen. Und da wurde halt gefragt, wie das mit dem Homeschooling so funktioniert. Und der August Wöginger von der ÖVP hat gesagt, bei ihm funktioniert es gut, weil es macht seine Frau. Und das ist, finde ich, so bezeichnend einfach. Das ist, ja.
Ja, oder dass wir halt auch Politiker haben, die vor kurzem erst Vater geworden sind und darauf natürlich nicht angesprochen werden und da niemand in Frage stellt, ob sie jetzt die Doppelbelastung stemmen können. Und bei den weiblichen Politikerinnen gleich mal so, boah, ja, hätte sie nicht noch ein bisschen länger warten können, also Amtszeit, bis sie das Kind kriegt und so weiter. Also es ist ein bisschen besser geworden, glaube ich. Aber man allein, dass man das mitkriegt, dieses Gerede, ja, denkt man sich, okay, passt.
Ja, ich bin gespannt, wie das bei Alma Sadic jetzt wird. Die ist ja auch gerade in Karenz oder in Mutterschutz, glaube ich noch. Oder wie heißt das in Österreich?
Ja, also, das heißt ja. Karenz, glaube ich, wenn das Kind dann da ist.
Ja, ja, genau. Jetzt ist sie gerade, glaube ich, noch in Karenz, aber ich bin dann gespannt, wie das wird, wenn sie zurück ist.
Ja, genau, ob man dann jede Entscheidung darauf oder ja, ob sie mal müde ausschaut und dann kommentiert man das. Also,
Was ich in deinem Buch auch so spannend fand, weil das ein Thema ist, das auf verschiedene Arten immer wieder kommt, ist so Sprache und Sprachlosigkeit. Das kommt auf ganz verschiedenen Ebenen. Also einerseits sagst du, du hast das Kind eine Zeit lang gar nicht, also das ist ja eine, also du erzählst ja so eine ganz berührende Geschichte, wie du als Kind dann eine Zeit lang irgendwie gar nicht gesprochen hast, weil du dich in keiner Sprache so richtig zu Hause gefühlt hast. Und du beschreibst auch, dass dir heute manchmal noch Worte fehlen, weil du einerseits das Bosnisch nicht so gut kannst, wie du gerne würdest, und andererseits dir aber im Deutschen oder im österreichischen Deutschen auch so bestimmte Redewendungen fehlen. Gleichzeitig hast du aber eine Sprache studiert, verdienst denn Geld mit Sprache, sowohl als Journalistin als auch als Lehrerin hast du es mit einer Sprache verdient, weil du eben diese Sprache auch unterrichtet hast und hast jetzt auch ein Buch geschrieben. Also ich finde, das Thema Sprache ist so eins, was bei dir immer wieder kommt. Und eine Sache, die du auch beschreibst, ist das zum Thema Sprache, dass privilegierte Mehrsprachigkeit der Ober- und Mittelschicht wird immer so total gefeiert, wenn irgendwelche Oberschichtsmenschen ihre Kinder mehrsprachig erziehen. Und Mehrsprachigkeit von migrantischen Kindern wird immer so als ein Mangel an Deutschkenntnissen einfach abgetan. So, du schreibst doch, Türkisch lernt man nicht, Türkisch verlernt man.
Genau, zitiere ich die
Akademische. Ich habe jetzt viel auf einmal gesagt, Entschuldigung.
Na, es ist auch viel, schreibe und rede auch viel über Sprache. Ja. Das beschäftigt mich bis heute. Und ich habe mir gedacht, na, vielleicht hört es auch im Germanistikstudium. Aber es ist echt so, dass ich heute, wenn ich noch E-Mails schreibe, pedantisch drauf schaue, ob ich nicht eh einen Rechtschreibfehler habe oder einen Tippfehler oder so, weil ich halt das Gefühl habe, dann glauben die Leute, ja, die Ausländerin kann es nicht. Und ich bin jetzt nach dem Buch, habe ich mir vorgenommen und ich habe es auch durchgezogen, egal, wenn ich was Twitter oder auf Instagram poste und ich erwische mich, ich habe einen Tippfehler, ich lasse es stehen. Ich muss es jetzt aushalten und mittlerweile halte ich es total aus, weil ich mir denke, wenn die Leute nicht checken, dass eine Deutschlehrerin das eh weiß und sich halt einfach vertippt hat, dann, weißt du, dann haben sie einfach eine Zuschreibung und dann ist das ihr Problem. Dann haben sie ein bisschen sollten sie mal sich reflektieren, wieso sie das bei mir annehmen und bei anderen DeutschlehrerInnen zum Beispiel nicht. Und es begleitet mich wirklich ständig. Ich bin in exponierten Sprechsituationen, wenn ich dann über Diskriminierung zum Beispiel spreche und in dem Raum sind nur Menschen ohne Migrationsgeschichte, dann vergesse ich auf einmal, dass ich den Wortschatz einer Germanistin habe und habe mein Deutsch wird auf einmal ganz einfach und ich hinterfrage es und das habe ich beim Schreiben nicht, deswegen schreibe ich auch so unglaublich gerne. Und ich glaube auch, dass manche sich vielleicht auch verblüfft waren, weil ich auch oft gehört habe, das Buch ist aber auch echt so gut geschrieben. So quasi, hast du das denn wirklich selber geschrieben?
Als wäre das eine Überraschung, ja.
Ja, habe ich. JournalistInnen können oft auch schreiben, ganz gut. Und das fällt mir halt leichter als zu sprechen, außer eben, ich spreche Deutsch mit unter Menschen, wo ich mich wohlfühle, wo ein diverses Miteinander auch ist, dann ist es was anderes. Also es ist echt faszinierend und ich kriege auch ganz oft das Feedback, ja, ich wäre doch so fordernd in meinen Worten, also in meinen Kolumnen, in meinem Buch. Und das Witzige ist, dass ich einfach extrem mich selber als extrem nüchtern in meiner Sprache wahrnehme und teilweise auch sehr eher zurückhaltend, also überhaupt nicht radikal oder überhaupt nicht, dass es was Schlechtes ist, nur ich nehme das mein Schreiben nicht so wahr. Jetzt habe ich eine These aufgestellt, vielleicht liegt das ja dran, dass ich bosnisch sozialisiert bin in der bosnischen Sprache und die bosnische Sprache ist sehr hart und sehr direkt und ich sollte halt teilweise dann einfach auf Deutsch so wiedergebe, aber in meinem Kopf ist das ja auch ein bisschen bosnisch und vielleicht sind deswegen viele ÖsterreicherInnen ein bisschen eingeschüchtert oder denken, boah, die ist jetzt so radikal, aber ich kenne das gar nicht aus dem Bosnischen. Das Bosnische ist eine sehr offene, ehrliche Sprache, teilweise sehr zynisch, aber halt sehr direkt. Und ich glaube, Deutsch ist da irgendwie ein bisschen anders.
Darf ich auch eine These aufstellen?
Gerne.
Ich glaube, es liegt zum Teil auch einfach ganz schlicht daran, dass du eine migrantische Frau bist, die was zu sagen hat.
Weißt du, wenn ich das jetzt sage, dann heißt Opferrolle, deswegen bin ich froh, dass du es gesagt hast.
Deshalb habe ich es gesagt, ja.
Weil das glaube ich, ich mutmaße auch, wenn ich ehrlich bin, weil das ist ja nicht nur bei mir so. Also.
Ja, allein die Tatsache, dass du dich hinstellst und was sagst, ist radikal.
Genau.
Alles, was du sagst, ist zu viel, also es ist egal, was du sagst.
Außer ich sage danke, Österreich, dann.
Danke, ja.
Danke, dann ist okay.
Also jetzt hast du es gesagt.
Genau, kannst du das am Anfang der Folge gleich lassen.
Danke, Österreich. Ja, das mache ich gerne.
Dankeschön. Danke, Bea, danke, Österreich.
Bitte gerne, liebe Melissa. Genau, also ich wollte dann noch, das passt auch so ein bisschen zum Thema Sprache, du beschreibst ja auch, dass Bücher für dich extrem bedeutsam waren und zwar für die eigene Emanzipation auch, aber auch für die anderen Kinder und du beschreibst auch, wie berührend und traurig auch du es fandest, dass viele Kinder halt überhaupt keinen Zugang zur Literatur haben. Warum findest du das denn so wichtig, Lesen und Bücher?
Es eröffnet halt so Lebenswelten, die vielen Kindern, zumindest mir auch, sonst verschlossen geblieben wären, weil das natürlich auch für eine finanzielle Frage ist, dass man viel reist zum Beispiel oder andere Dinge kennenlernt und das kann man mit Büchern dann kennenlernen, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Bücher auch in der Bücherei waren halt kostenlos. Also das ist etwas, glaube ich, wo du auch super die Sprache lernen kannst, und zwar so, dass du es nicht nach, dass es sich nicht nach Anstrengung anfühlt. Deswegen war es mir einfach wichtig, dass meine ehemaligen Schülerinnen auch ein bisschen so die Liebe zu diesen Büchern entdecken, weil die, also es klingt jetzt so romantisch irgendwie und kitschig, aber die belehren einen nicht. Also es ist so, du liest einfach dieses Buch und du kannst es auf dich einwirken lassen. Es ist nicht keine Deutschlehrerin quasi, aber es gibt dir genauso viel wie eine Deutschlehrerin, ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und deswegen war es mir so wichtig, dass sie lesen, und fand ich so traurig, dass sie so wenig gelesen haben, weil sie auch das Gefühl hatten, Bücher, das ist nur was für Österreicher, und Kunst sowieso, und Kunst und Literatur ist nur was für ÖsterreicherInnen, und Menschen, die irgendwie akademisch gebildet sind, und das stimmt ja nicht. Es gibt ja Bücher, ganz viele, die Themen behandeln, die alle Menschen betreffen, auch von AutorInnen, die nicht akademischen Background haben. Und das habe ich versucht, ihnen irgendwie näher zu bringen. Und ich selber habe auch gemerkt, wie ich viel lieber Bücher lese von AutorInnen, die irgendwie ein bisschen eine ähnliche Biografie haben oder wo die ProtagonistInnen eine ähnliche Biografie haben. Ich habe es halt, also ich, für mich lesen sich halt jetzt auch viele Bücher von Männern auch ähnlich. Ich weiß nicht, ob du Live Rand, oder ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, der hat jetzt letzten Sommer ein Buch ausgebracht.
Nein.
Allegro Pastel.
Und dann kenne ich gar nicht.
Ja, das ist ja Bestseller geworden, und ich verstehe es nicht. Also es geht einfach um so einen Mann, der ist so 33 und es geht ihm voll gut, und er hat aber ständig irgendwie, ist irgendwas. Und solche Bücher kann ich nicht mehr lesen. Also das ist so ein weißer Typ in Deutschland, und es geht ihm super, lebt in einem Haus, mit Anfang 30 hat er ein Haus, ja. Mhm. Und dann, das so klingen für mich jetzt mittlerweile viele Bücher, und für meine Schülerinnen habe ich dann erkannt auch, ja, die sehen sich dann gar nicht. Und wenn du ihnen Bücher gibst, wo es um Identität geht, wo es um, keine Ahnung, auch Mental Health geht und solche Dinge, die sie halt beschäftigen in diesem Teenageralter, dann wollen sie auch lesen.
Mhm. Ein Thema, das mir, und zwar auch in Bezug auf Bücher, immer durch den Kopf gegangen ist, während ich dein Buch gelesen habe, war so, was davon ist Klasse und was davon ist Migrationshintergrund? Weil ich komme ja auch aus der ArbeiterInnenschicht und habe da halt einfach auch ganz viel Schnittmenge gesehen. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie kann man da Solidarität herstellen? Weißt du, was ich meine? So,
ja, total.
Ohne dass man die Erfahrung von MigrantInnen oder Menschen mit Fluchterfahrung kleinredet, weil das ist ja dann doch nochmal was anderes. Also wie kann man sagen, so, das ist unsere gemeinsame Schnittmenge und deshalb stehen wir neben und hintereinander?
Ja, das hat mich auch viel beschäftigt, weil ich halt häufig den Vorwurf kriege, nicht nur die Ausländerkinder in Anführungszeichen, denen geht es schlecht, sondern auch unseren Kindern und unteren Schichten. Und ich habe in meinem Buch eigentlich sehr bewusst ganz oft gesagt, auch Kinder ohne Migrationshintergrund aus unteren sozialen Schichten, weil es stimmt und weil ich dem Vorwurf auch gleich mal entgegnen wollte. Und trotzdem war die Rückmeldung von ganz vielen Personen aus Arbeiterschichten, ja, aber auf uns schaut niemand so in der Art. Und dann habe ich einfach, glaube ich, das spricht einfach so einen Schmerz da aus Personen aus Arbeiterhaushalten, dass sie einfach sich sonst nicht wahrnehmen oder nicht wahrgenommen sehen und aber gleichzeitig auch so eine Scham empfinden, selber jetzt sagen, ich schreibe jetzt ein Buch drüber oder ich mache das publik. Und was aber schon dazu sagen muss, das stimmt alles, es sind häufig sehr ähnliche Erfahrungen und sehr häufig Klassismus, aber auch wenn jemand, meine ehemaligen Schülerinnen, sagen wir, oder jemand, der Mohammed heißt, aber Akademikereltern hat, der erlebt halt trotzdem Diskriminierung, auch wenn das Akademikereltern sind. Der wird halt trotzdem nicht in den Club reingelassen, der wird halt trotzdem von seiner Lehrerin anders bewertet oder seinem Lehrer. Und in Österreich ist es ja dann häufig, wie man sagt, ach, die Mama ist Frau Magister oder der Papa, und oh, man hat schon mehr Ehrfurcht. Und dass die vielleicht Eltern haben, die eigentlich in einem Herkunftsland Doktoren sind, das ist dann eigentlich, spielt gar keine Rolle. Und da ist halt schon ein Unterschied da, wenngleich, ich glaube, dieses Selbstbewusstsein und dieses Auftreten, dieses, dass man sich vielen nicht zutraut, einfach Österreicher ohne Migrationsgeschichte aus Arbeiterfamilien genauso kennen. Also dieses sich nicht zugehörig fühlen an der Uni zum Beispiel, wenn man die Erste ist, die studiert. Also das ist, glaube ich, das deckt sich komplett. Diese Orte, wo man auch mit vielleicht 3 Doktortitel irgendwann noch immer glaubt, nein, ich gehöre hier nicht hin. Dieses, was Frauen kennen, Imposter, also dass man irgendwie glaubt, man hat sich das irgendwie eh alles nicht verdient, und alle werden irgendwann draufkommen, dass man ganz klein und blöd ist.
Mhm. Vielleicht habe ich meine Frage auch ein bisschen falsch gestellt. So, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass es gerade von Seiten der, von Menschen in der Arbeiterinnenklasse ganz oft wenig, also vielleicht ist das jetzt auch nur meine Wahrnehmung aus meinem Umfeld, aber dass es da wenig Solidarität gibt mit MigrantInnen. Und so, ich fände es halt aber eigentlich total, unter Anführungszeichen, natürlich, dass es diese Solidarität gäbe, weil ja viele der Erfahrungen sich auch decken. Das war eher so mein Punkt. Und ich stelle mir halt auch die Frage, wie kann man diese Solidarität herstellen? Wie kann man, also, und das geht halt, glaube ich, auch nur, dass, indem man halt diese gemeinsamen Erfahrungen da auch rausarbeitet oder die sich ähneln.
Ja, also die Menschen sind halt schwierig. Ich glaube, dass also viele denken sich, na, mir geht's auch schlecht, ja. Und es war ja dann auch häufig auch dieses Argument, ja, jetzt kommen die Geflüchteten und die kriegen ein iPhone und das ganze Geld und uns geht's auch schlecht. Ich sehe das sogar bei teilweise Migrantinnen, die selber Fluchthintergrund haben, aber halt schon in der zweiten Generation hier sind, die dann eifersüchtig sind auf die neuen Geflüchteten, weil sie meinten, boah, damals hatten wir das alles nicht, diese ganzen Beihilfen und denen das nicht gönnen. Also das ist irgendwie schwierig. Ich glaube, Menschen, die halt so marginalisiert sind und irgendwie keine, nicht gehört werden, die arbeiten sich dann an unten bei sich irgendwie nach unten treten quasi ein bisschen ab, weil sie die da oben quasi eh nicht erreichen können. Also ich in der Theorie finde ich es auch total absurd, dass man da nicht solidarisch ist, weil genau, also diesen Gruppen, die werden quasi nicht gehört und nicht gesehen, aber in der Praxis ist es irgendwie so voll, ja, leider menschlich.
Ja, es ist so ein bisschen es ist so ein Stück weit auch um das bisschen kämpfen, was man dann doch irgendwie kriegt. So.
Genau.
Als würde einem der andere was wegnehmen, ja. Was muss denn ein Bildungssystem leisten, damit Schule wirklich für alle da ist?
Zunächst, glaube ich, muss es einfach früher ansetzen, also dass man sagt, auch im vorschulischen Bereich, nicht nur erst in der Schule, investieren wir in mehr Personal. Es ist ja kein Zufall, dass wir haben das teuerste Schulsystem, aber es wird alles an die höheren, oder fast alles, die Mehrheit an die höheren Schulen investiert, weil wer unterrichtet denn im Kindergarten, wer unterrichtet denn in der Volksschule Frauen? Ja, natürlich sind die schlechter bezahlt und der Kindergartenpädagoginnenjob nicht mal akademisiert. Und da muss man ansetzen und das ändern, weil wir jetzt aus der Wissenschaft, wir wissen, dass der vorschulische Bereich extrem prägend ist für Kinder. Und dann bräuchten wir aber halt auch eine Ganztagsschule, eine qualitative, wo man sich dann nicht mehr eben auf die Mama verlässt, die daheim die Zeit, die Ressourcen oder zumindest das Geld für Nachhilfe hat, um dem Kind zu helfen bei der Schule. Und dieses Ganztagsschule würde im besten Fall halt wirklich bestehen aus Unterrichtsfächer, aber dann halt Yoga, Theater, Geige, alles, was die privilegierten Kinder ohnehin am Nachmittag halt privat erfahren, müsste für alle erfahrbar sein, weil es fehlt vielen Kindern aus unteren sozialen Schichten nicht nur an Geld, sondern auch an kulturellem Kapital. Also, dass sie einfach auch Theater machen können, dass sie einfach ein Musikinstrument lernen, was ja auch total prägt einen und einem ja beflügelt und die Inspiration und neue Berufe erschließt und so weiter, Selbstbewusstsein vor allem bringt. Also das bräuchte so eine Schule, eine ganztägige. Und dann, ich könnte jetzt 30 Minuten noch drüber reden, möchte nicht übertreiben, weil vielleicht interessiert das natürlich nur Pädagoginnen eher, aber halt auch die LehrerInnenausbildung, die echt an die Jugendlichen von heute, eigentlich auch schon von damals, angepasst werden, weil aktuell, so hat eine Freundin von mir mal gesagt, ich habe das Gefühl, ich unterrichte Fächer und keine Kinder. Mhm.
Ja, ich wollte eh noch mit dir ein bisschen über die Lehrerinnenausbildung sprechen, weil, also ich muss sagen, meine Schwester ist auch Lehrerin und hat letztes Jahr, ihr erstes Jahr unterrichtet, also auch so, als Corona gerade losgegangen ist, es war eine besondere Herausforderung. Und die erzählt mir halt auch immer sehr viel darüber, wie wenig die Lehrerinnenausbildung eigentlich auf die Unterrichtspraxis vorbereitet und wie wenig auch auf SchülerInnen, die eben nicht, die klassischen autochthon österreichischen Kinder sind. Und bei ihr ist es halt eher so, dass sie einige SchülerInnen unterrichtet mit sonderpädagogischem Bedarf. Und auch darauf wurde sie zum Beispiel überhaupt nicht so wirklich vorbereitet. Und da wollte ich dich eh fragen, was muss in der LehrerInnenausbildung anders sein?
Themen wie soziale Ungleichheit, Klassismus, Diskriminierung, also das muss einfach wirklich behandelt werden. In Deutschland gibt es ja den Lehrstuhl Bildung und Erziehung in der Migrationsgesellschaft, in Österreich nicht. Und wenn man dann die ProfessorInnen an den Unis konfrontiert, dann sagen sie, naja, aber welchen soll man denn schon streichen dafür, ja, welches Fach? Und dann merkst du halt auch diesen Klassismus bei den UniprofessorInnen, dass die halt häufig in der Akademikerfamilie in der vierten Generation sind und einfach nicht dieses Gespür haben, was es wirklich auch braucht und welche Themen wirklich wichtig sind. Und das habe ich selber in der Ausbildung gesehen. Schön, dass ich dann irgendwie zu Schulforschung da irgendwas erfahren habe, aber das hat mir im Endeffekt nichts gebracht und auch meinen SchülerInnen nichts gebracht. Und im schlimmsten Fall ist man dann als Lehrperson komplett überfordert und lässt den Frust an den SchülerInnen aus. Und dann ist das so ein Teufelskreis, ja, weil es kann ja niemand irgendwie wirklich was dafür und alle sind sauer auf die andere Person und die Kinder und die Volksschullehrerinnen sagen, die Kindergartenpädagoginnen sind nicht gut und die NMS-Lehrerinnen sagen, die Volksschullehrerinnen sind nicht gut. In Wirklichkeit ist das System einfach nicht gut. Und mir wird ja ganz oft vorgeworfen von Kritikern, und Kritikerinnen, naja, wärst du doch als Lehrerin da geblieben, ja, weil wenn du es wirklich für die Kinder machst und willst, dass es ihnen besser geht, aber die verstehen nicht in diesem System, das echt nur schmerzt und verletzt, nämlich alle Beteiligten, die sich wirklich investieren, macht das gar keinen Sinn. Also da, wenn du da wirklich investiert bist, gehst du da irgendwann echt zugrunde. Und man muss auch auf sich selber schauen, damit man anderen ein bisschen auch helfen kann. Und das funktioniert nicht. Wenn du da echt die Probleme siehst, dann merkst du, ich kann aber als einzelne Lehrkraft nichts ändern.
Mhm. Und du bist ja dann wieder aus dem System raus sozusagen und bist wieder in den Journalismus zurück. Und das sind so irgendwie deine zwei großen Expertisen. Einerseits das Thema Ungleichheit im Bildungsbereich als Lehrerin und dann andererseits aber auch Ungleichheit im Journalismus. Und genau, du bist halt zurück in den Journalismus und jetzt hast du ein Medienprojekt gestartet. Und darüber will ich auch noch kurz mit dir sprechen. Was ist denn die Chefredaktion und warum ist sie?
Ja, eben, wenn ich kritisiere, dass man im Lehrjob nicht so viel ändern kann, im Journalismus kannst du in den bestehenden Strukturen auch wenig verändern. Du musst was Eigenes machen. Also diese Erfahrung habe ich jetzt gemacht, nach den doch einigen Jährchen im Journalismus. Und die Chefredaktion ist ein Medium für die junge Zielgruppe, die diverse Inhalte schätzt und denen das wichtig ist, also gesellschaftspolitische Themen, aber immer aus einer diversen Perspektive erzählt und auch von einem diversen Redaktionsteam. Also bei uns im Team, meine zwei KollegInnen, die ich jetzt habe, sind 18 und 19 Jahre alt, hat auch Migrationsgeschichte, eine Person, die andere nicht. Also es ist jetzt kein MigrantInnen-only-Ding, was viele glauben, nur weil ich es mache quasi. Nein, ich glaube, die junge Zielgruppe, vor allem die Generation Z, die will Diversität, egal ob sie selber von Diskriminierung betroffen ist oder nicht. Also das schätze ich echt auch an diesen jungen Menschen, dass sie da echt schon so empathisch sind dafür. Und das sehen aber die älteren Journalisten, Kolleginnen, glaube ich, noch gar nicht. Die finden, es passt eh alles. Und wenn ich was kritisiere, heißt es, na, wir haben eh XY, das reicht. Und ich denke, wenn du deine Kollegen mit Migrationshintergrund im ganzen riesigen Medienhaus mit Namen aufzählen kannst, dann stimmt was nicht.
Hattest du manchmal das Gefühl, dass du auch irgendwie so als Begründung herhalten musstest, dass man keine weiteren Migrantinnen braucht? So quasi, wir haben die Melissa im Team, wir brauchen keine anderen mehr?
Ich persönlich nicht, aber andere Kolleginnen haben mir das ganz oft erzählt. Bei mir war es so, ich habe ja selber diese Themen immer zum Thema gemacht. Viele sagen ja, ich möchte nicht über Migrationsthemen schreiben oder berichten, nur weil ich Migrationshintergrund habe. Ich habe gesagt, oh ja, also ich mache es besser als fast alle anderen, also mache ich das sehr gerne. Und deswegen glaube ich, habe ich das gar nicht so erlebt. Ich habe eher nur erlebt, dass es dann war so, boah, die Melissa, die jammert ja jetzt, wir haben jetzt eh sie, wieso, was will sie denn jetzt noch? Also das war jetzt eher so ein bisschen, du bist jetzt eh schon hier und du bist jetzt eh etabliert und du hast irgendwie Journalismuspreise bekommen, wieso jammerst du noch immer, dass es nicht genug Diversität im Journalismus gibt? Das habe ich ganz häufig erlebt.
Ja, sehr absurd ist, weil es geht ja nicht nur um dich, es geht ja darum, dass du systemische Zustände irgendwie beschreibst und kritisierst und veränderst und nicht nur darum, dass du eine Karriere machst. Also ist auch, da offenbart sich, finde ich, auch viel vom Denken dieser Menschen.
Ja. Wenn ich Karriere machen wollen würde mehr, dann wäre es für mich natürlich besser, wie, was kennen viele Frauen, wenn ich jetzt schweigen würde und einfach mitmache in dem System. Aber das ist irgendwie nicht so meins. Ich kann es nicht mit mir verantworten.
Ja. um jetzt nochmal zur Chefredaktion zurückzukommen, warum habt ihr Instagram gewählt als Plattform, die ihr nutzt? Weil es gibt es nur auf Instagram, oder? Es ist ein Instagram-Medium quasi.
Genau, es ist Instagram-only, weil es hat mehrere Gründe. Ich finde, dass es sehr inklusiv ist. Also alle Menschen können sich anmelden und kostenlos Inhalte bekommen. Es sind wirklich auch alle sozialen Schichten, gesellschaftlichen Schichten vertreten, ob Menschen mit Migrationsgeschichte und ohne, also da auch alles vertreten. Und man kann Journalismus ganz gut machen, weil Instagram auch gute Tools bietet, einfach IGTV, die Stories. Man kann längere Texte schreiben, teilweise Kolumnenlänge. Also es bietet sich ganz gut an, aber für mich war eigentlich der Hauptfaktor, dass die junge Zielgruppe dort auch ist. Also das, ich habe halt, als ich Lehrerin war und davor ein Schulprojekt geleitet habe, immer gefragt, wo informiert ihr euch denn? Und es war meistens nur Instagram. Und es war nie, ich konsumiere irgendwelche journalistischen Medien. Und da war es halt für mich dann klar, ich hole sie ab, wo sie stehen. Das wurde mir im Lehramtsstudium immer eingetrichtert, im Journalismus kann es auch nicht schaden. Und sie stehen halt auf Instagram aktuell. TikTok auch, aber da sind sie halt, da kann man schwer gesellschaftspolitische Inhalte machen, ohne gesperrt zu werden oder nicht länger irgendwie ein Thema aufarbeiten, sondern nur ganz kurz. Also es ist eher ein Multiplikator und nicht ein Medium, TikTok.
Mhm. Und wenn Leute da jetzt zuhören und sich denken, das klingt voll cool, können sie sich bewerben eigentlich? Kann man sich bewerben gerade?
Ja, wir wollten eigentlich im Bewerbungsprozess Ende des Monats, also Ende Februar starten. Und dann habe ich mir aber, es bekommen schon so viele Bewerbungen, ohne dass wir was gestartet haben. Und es sind halt häufig Menschen, die, wo ich weiß, aber die hätten auch in jeder anderen Redaktion relativ gute Chancen. Also nicht noch die Bewerbungen sind noch nicht besonders divers. Und ich möchte jetzt irgendwas im Bewerbungsprozess, wenn wir ihn starten, ändern, sodass sich wirklich Leute trauen, die vielleicht glauben, sie wären nicht gut genug. Und da arbeite ich gerade ein bisschen etwas mit den jungen Kolleginnen, damit auch wirklich es sich jeder traut. Und deswegen wird sich das vielleicht verschieben mit den Bewerbungen auf Ende März.
Mhm. Liebe Melissa, gibt es noch irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist zu sagen?
Folgt uns auf Instagram. Nein, Spaß.
Ja, das passt dann eh noch Möglichkeit, weil ich werde dich dann noch fragen, wo man euch findet. Aber jetzt mal inhaltlich, gibt es irgendwas, was du gerne noch loswerden würdest?
Boah, wir haben eh eigentlich alle wichtigen Themen abgehakt. Ich wünsche mir einfach nur, dass alle Personen, die vielleicht zuhören und einfach hinterfragen, welchen Menschen sie sonst immer zuhören und von welchen Menschen sie lesen. Also dass man da einfach auf Diversität achtet bei Dingen, die man konsumiert und Meinungen, die man aufnimmt, dass man sich da so ein bisschen reflektiert und hinterfragt.
Mhm. Und jetzt, jetzt möchte ich dich fragen, wo euch die Leute im Internet finden.
Ja, also ihr findet uns auf Instagram unter die_chefredaktion. Da müsst ihr nicht nur mein Gesicht sehen, sondern eben auch das von den coolen jungen Menschen. Und ich habe sowieso Twitter und Instagram privat, aber ich bin schon eine Boomerin fast, also lieber der Chefredaktion folgen.
Ja, ich bin auch Boomerin fast. und dein Buch heißt Generation Haram und es gibt auch einen Podcast von dir, den müssen wir auch noch schnell bewerben, weil den haben wir noch nicht gesprochen.
Meine neue große Liebe, die Sprechstunde von Ö1, wo ich mich nicht so gerne reden höre, aber meine Gästinnen immer so toll sind. Da reden wir ganz viel über Bildung und Integration. Oder manchmal auch andere Themen, aber die GästInnen haben fast immer Migrationsgeschichte und das ist so das Besondere. Das Lustige ist, schon nach Folge 2 gab es Beschwerden von autochthonen Österreichern, wann sie denn dran sind im Podcast. Da muss ich richtig lachen, weil es war erst Folge 2 und außerdem gibt es fast sonst gar keine Podcasts, wo es nur um Menschen mit Migrationsgeschichte geht.
Also ganz ehrlich, Stefan, hör dir jeden anderen Podcast an, da geht's.
Genau.
Ja. Ach, mühsam. Dann vielen lieben Dank dir.
Dankeschön.
Vielen Dank, liebe Melissa, für das tolle Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links, die wir genannt haben, findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Homepage von Große Töchter, großetöchter-podcast.at, wo ihr den Podcast hören könnt. Ihr könnt ihn aber auch überall dort hören, wo man Podcasts hören kann, also in jeder Podcast-App wie Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts.
Große Töchter findet ihr außerdem auf Facebook und auf Instagram @großetöchterpod und mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter @verfrasel. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann am besten unter großetöchterpodcast@gmail.com. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das einerseits, indem ihr ihn auf steadyhq.com/großetöchterpodcast unterstützt mit einem monatlichen Beitrag. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt die Folge teilen, auf Social Media, euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählen und ihr könnt auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung und eine kurze Rezension herschenken. Und wenn ihr mir die bis 31. März auf großetöchterpodcast@gmail.com schickt, also einen Screenshot davon, dann habt ihr die Chance, eines von 3 Heferl zu gewinnen. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann, nicht kleinkriegen lassen.